Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, hab Dank, dass du uns auch jetzt durch dein Wort beschenken willst. Ja, schenke uns offene Ohren und Herzen und segne dein Wort an uns. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Die Lesung ist heute ein bisschen länger, da dürft ihr gerne sitzen. Der Text steht im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Und so kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Soweit der Text für heute. Ihr Lieben, das schwarze Schaf in der Familie. Das schwarze Schaf in der Familie, so bezeichnen wir manchmal ein Kind, das im Vergleich zu anderen ja, einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und oft ist es den Eltern dann nicht ganz so recht, weil irgendwelche Probleme damit verbunden sind. Je nachdem, wie schlimm diese Abwege sind, sagen wir es im Spaß, ja, das ist unser schwarzes Schaf, oder wir sagen es mit sorgenvoller Stimme. Und manchmal, da sagen das Kinder dann sogar über sich selbst, ich bin halt das schwarze Schaf in der Familie, weil sie so behandelt werden anscheinend. Wie bekommt man nun diesen Titel? Was macht einen zum schwarzen Schaf? Manchmal, da reicht es schon, anders zu sein. Von der anerkannten Norm irgendwie abweichend. Wenn man als Mädchen nicht gern Röcke anzieht oder sich als Junge gern die Fingernägel lackiert. Wenn man anders als die Geschwister nicht so gut in der Schule klarkommt und einem Eins und Zwei nicht zufallen. Wenn man nicht das leibliche Kind der Eltern ist oder wenn man als Kind mehr Aufmerksamkeit verlangt als die anderen. Oder wenn man einfach die Erwartungen der Eltern nicht erfüllen kann, wenn man Künstler werden will, statt den Familienbetrieb zu übernehmen. Manchmal da geraten solche Kinder dann sogar auf die schiefe Bahn. Ja, sie schauen sich an anderen Orten nach der Anerkennung um, die sie vielleicht zu Hause vermissen. Sie feiern Partys mit reichlich Alkohol, sie springen ins Bett mit dem Ersten oder mit der Erstbesten. Oder sie schließen sich fragwürdigen politischen Gruppierungen an, einfach wegen der Gemeinschaft. Schwarze Schafe, ich glaube, uns allen fallen irgendwelche Namen, vielleicht sogar Gesichter ein. Vielleicht würden wir uns selber manchmal als schwarzes Schaf bezeichnen. Und in unserem Text, da finden wir heute nun ein Paradebeispiel für so ein schwarzes Schaf. Ja, diesen einen Sohn, der es nicht mehr ausgehalten hat zu Hause, der seinen Vater am liebsten tot sehen wollte und dann gefragt hat, ja, kann ich vielleicht vorher schon mein Erbe bekommen? Und erstaunlicherweise lässt sich der Vater darauf ein und dann verabschiedet er sich auf Nimmerwiedersehen mit einem Sack voller Geld. Endlich darf er es so ausgeben, wie er möchte, für gutes Essen, für schöne Frauen, für üppige Feiern. Jetzt kann er das tun, was wirklich Spaß macht, das, was er möchte. Irgendwann ist das Geld alle. Eine Hungersnot tut ihr Übriges. Und der Mann, der landet hart auf dem Boden der Tatsachen, der landet im Schlamm bei den Schafen. Nicht Schaf, bei den Schweinen. Stellt euch vor, nun die Nachbarn dieses Vaters unterhalten sich über die Söhne, dann wird der sicher als das schwarze Schaf der Familie gesehen, ja, der andere vielleicht als der Vorbildliche, der zu Hause geblieben ist. Der Sohn, der wird vielleicht dem Vater die Schuld geben und sagen, ja, du hast mich ja zum schwarzen Schaf hier gemacht, mich so behandelt. Jetzt im Schlamm wird er vielleicht ein bisschen anders denken und sagen, ja, eigentlich was auch meine Schuld oder vor allem meine Schuld. Jesus, der erzählt dieses Gleichnis, um uns zum Nachdenken zu bringen. Er möchte uns zeigen, ja, oder fragen, wie sieht unsere Beziehung zum himmlischen Vater aus? Wie ist unser Verhältnis? Und an diesem Buß- und Bettag, da möchte uns auch Jesus mit diesen Worten uns zur Umkehr rufen, uns zurückrufen ins Vaterhaus. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen diesem ersten Sohn und uns? Ja, es mag sein, dass wir die Gebote manchmal als Freiheitsberaubung empfinden. Es kann sein, dass wir Gott manchmal als Spaßverderber, als Spielverderber sehen, der doch nicht unsere Freude im Blick hat. Weil Gott sagt, wir sollen uns jeder Obrigkeit unterordnen, egal ob sie uns passt oder nicht. Gott sagt, dass Männer und Frauen unterschiedlichen Rollen zugedacht ist. Gott sagt, dass wir uns mit all unserem Besitz, mit all unseren Gaben und Fähigkeiten einbringen sollen und sie in Gottes Sinne nutzen sollen. Gott sagt, dass Ehepartner ein Leben lang zusammenbleiben sollen, in guten wie in bösen Tagen. Und dann diese ständige Erinnerung, hört auf mein Wort, du brauchst Gottes Wort, um am Leben zu bleiben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und es mag das eine oder andere uns nerven, sodass wir vielleicht weg wollen. Die Tatsache allerdings, dass ihr heute hier sitzt, macht deutlich, ja, innerlich scheinen wir noch nicht ganz die Koffer gepackt zu haben und weg von diesem Vater wollen. Und es ist wunderbar. Gleichzeitig findet sich in uns allen ein kleines bisschen dieses Ausbrechen wollen. Da gibt es diese eine oder andere Regel, dieses eine oder andere Gotteswort, was uns vielleicht nicht so passt. Und ich wünsche uns allen, dass wir rechtzeitig zur Besinnung kommen, immer wieder, dass wir ja die Kurve kriegen, bevor wir im Schlamm landen. Schwarze Schafe, diese Redewendung, die kommt ursprünglich von Schäfern oder deren Kunden, die reine, weiße Wolle wollten. Und deswegen haben sie schon bei der Zucht Tiere aussortiert, die andersfarbig waren und geschlachtet. Aus der Praxis der Schäfer heutzutage weiß man, dass das eine oder andere schwarze Schaf sogar von Nutzen sein kann. Ich habe davon Schäfern in Norddeutschland gehört, die ganz bewusst sich schwarze Schafe halten, um die weiße Herde vorzubereiten auf bestimmte ja, Gefahren, die eigentlich gar keine Gefahren sind. Wildschweine zum Beispiel besuchen die Schafherden manchmal nachts, aber können den Schafen nichts zuleide tun, es sei denn, sie geraten in Panik. Das passiert nämlich manchmal, wenn sie das Dunkle, wenn sie das Schwarze eben als Gefahr sehen und der Fluchtreflex ausgelöst wird. Kennen Sie allerdings schon schwarze Schafe, dann ist es was, wo sie trotzdem ruhig bleiben können. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, mit uns ist es ganz ähnlich, auch uns kann der Umgang mit schwarzen Schafen helfen. Es kann uns voranbringen, ja, wir können da was ganz Wichtiges dabei lernen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist eigentlich das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Wir würden diesen zweiten Sohn vielleicht, oder die Nachbarn würden diesen zweiten Sohn vielleicht als das Musterbeispiel, den vorbildlichen Sohn hinstellen, der Böse und der Gute. Aber wie Jesus das Bild zeichnet, ist es ein bisschen anders. Ich möchte euch noch lesen, wie es weitergeht. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, da hörte er Musik und Tanz im Haus. Und er fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten. Und er gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb? Menschlich können wir diese Reaktion wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen. Ein Fest für einen, der seinen Vater um so viel Geld gebracht hat und so viel Leid ihm verursacht hat, das widerstrebt unserem Gerechtigkeitssinn. Aber nur deshalb ist gerade diese zweite Hälfte dieses Gleichnisses für uns so wichtig. Ja, eigentlich so genial. Denn Jesus, der hält jedem Menschen hier den Spiegel vor, welchen die dem ersten mehr ähneln und solchen, die dem zweiten Sohn mehr ähneln. Ja, manchmal, das sind wir schnell dabei, mit dem Finger auf schwarze Schafe, um uns herum zu zeigen. Wenn wir es uns einfach machen, dann zeigen wir in die Welt hinaus, wo all diese Sünder sind. Ja, Menschen, die wegen Nebensächlichkeiten einen Krieg anfangen, sich die Köpfe einschlagen. Menschen, die vielleicht sexuell komplett verwirrt sind, nicht mal wissen, ob sie Mann oder Frau sind. Das ist leicht, dahin zu zeigen. Aber auch wenn wir da nicht mitmachen, wenn wir nicht in die Welt hinaus zeigen, dann gibt es unter Christen schwarze Schafe, auf die wir vielleicht zeigen. Mitchristen, die man selten im Gottesdienst sieht. Mitchristen, die unverheiratet zusammenleben. Mitchristen, die sich finanziell oder mit ihren Gaben eben nicht so einbringen, wie sie könnten. Und eine sehr beliebte Sache, manchmal zeigen wir auf hochmütige Mitchristen, die auf andere zeigen. Ich denke, wir alle finden jemanden, über den wir uns erheben, um zu tun, als wären wir eben nicht die schwarzen Schafe. Nein, wir nicht. Was wir dabei verkennen, ist, all diese Menschen, auf die wir zeigen, sind geliebte Sünder. Menschen, für die Jesus sein Leben gegeben hat, alles aufgegeben hat, gerade für sie. In Römer 5, da heißt es, Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines, aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch jetzt gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Weil Jesus alles getan hat, ist diese Gemeinde, ist jeder Gottesdienst, ist jedes Abendmahl eigentlich das Fest, das der himmlische Vater mit verlorenen Sündern feiert. Mit verlorenen Söhnen, verlorenen Töchtern, mit schwarzen Schafen und mit vermeintlich weißen Schafen. Und er lädt dich und mich heute neu ein, mitzufeiern. Ja, wir, die wir uns vielleicht mit dem ersten oder mit dem zweiten mehr vergleichen, dem wir vielleicht ähnlicher sind. Gott liebt jeden Einzelnen. Und er schickt auch jedem Einzelnen von uns Hungersnöte, schwierige Zeiten, Zeiten, wo wir vielleicht im Schlamm landen. Aber er erinnert uns eben auch, dass der Weg nach Hause offen ist, frei ist. Ja, Jesus hat sich ja aus lauter Liebe geopfert, damit nichts mehr zwischen uns und dem himmlischen Vater steht. Ja, dass keine Sünde mehr uns trennen kann von Gott. Dass alles ausgeräumt ist, alles bezahlt, alles abgebüßt. So dass es nur noch eine Sache gibt, die uns von der Feier mit Gott trennen kann. Und das wäre Unglaube. Ja, wenn wir sagen, ich möchte nicht mit Gott feiern. Darum lasst uns doch dieser Einladung zum Fest herzlich gern folgen. Im Glauben ergreifen, was unser Vater uns da anbietet. Ja, weg von dem alten Leben, immer wieder hin zu unserem guten Vater. Manche Menschen haben sich schon gefragt, warum Jesus gerade an einem Kreuz gestorben ist. Und ich bin mir sicher, dass ein Grund die ausgebreiteten Arme sind. Wenn wir ans Kreuz schauen, dann dürfen wir daran denken, dass unser himmlischer Vater mit ausgebreiteten Armen auf uns wartet. Dass unser Heiland uns mit ausgebreiteten Armen empfangen möchte. Am jüngsten Tag im Himmel, aber schon hier und jetzt ebenso. Hier und heute wartet dein Gott auf dich, ohne dir was nachzutragen, ohne dir Vorwürfe zu machen, sondern voller Freude steht er da und freut sich, dass du dich heute wieder aufgemacht hast, um dein Leben in seine rettenden Arme zu legen. Hört doch einmal ein paar Verse aus unserem Text. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen und schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Und so kann auch dieser Buß- und Bettag ein Freudenfest werden, ja ein Grund zum Feiern. Denn wir haben einen Gott, der sich über schwarze Schafe wie dich und wie mich erbarmt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.